Gesundheit. Gesundheit.
Liebe Hörerinnen und Hörer von US Radio 104,8, seit über 4 Jahren moderiere ich, Sigi Obergräfenkämper, die Gesunde Stunde und übernehme auch heute zusammen mit meinem Kollegen Klartext-Herausgeber Uwe Altschner die Sendeverantwortung für die nächsten 57 Minuten. Alle 4 Wochen freitags zur gleichen Sendezeit widmet sich unser Team Gesundheitsthemen und wirft dabei in freier Meinungsbildung einen Blick über den Tellerrand der allgemeinen Schulmedizin. Als medizinisch interessierte Laien ohne Fachausbildung gehen wir innerhalb der Richtlinien des Niedersächsischen Landesmediengesetzes in den Dialog und möchten bei aller Meinungsfreiheit darauf hinweisen, dass es uns wichtig ist, dass keine negativen Rückschlüsse auf US Radio 104,8 gezogen werden können. Somit dient die Gesunde Stunde ausschließlich der Bereitstellung von Informationen und Inhalten, die nach bestem Wissen und Gewissen recherchiert sind, durch Quellennachweise belegt werden können und aus denen sich jeder eine eigene Meinung bilden sollte. Wer unbequemen und kontroversen Themen einen Raum gibt, muss mit Ausgrenzung, Verleumdung und mitunter juristischen Konsequenzen rechnen. Besonders die Pandemiejahre, zu denen sich noch der Ukraine-Krieg und die Energiekrise gesellten, sind eine Belastungsprobe für Andersdenkende, für Menschen mit einer kritischen Einstellung zum globalen Geschehen. Das Jahr neigt sich dem Ende zu. Viele Menschen lassen die letzten 12 Monate Revue passieren. Ob bei den meisten eine festliche Stimmung in Anbetracht düsterer Zukunftsprognosen durch unsere Medien aufkommt, ist zweifelhaft. Daher hat sich unser Team dafür entschieden, die heutige Ausgabe der Gesunden Stunde ganz anders zu gestalten. Zum Jahresabschluss sprechen wir über Gefühle, Begegnungen, Ereignisse, persönliche Erfahrungen, ungeschminkt und ehrlich. Das Wort Vergebung wird dabei eine große Rolle spielen und steht thematisch im Mittelpunkt unserer Sendung. Welche Antworten mich von meinem Kollegen erwarten, weiß ich nie vor einer Sendung, genauso wenig wie er meine Fragen kennt. Denn wir setzen uns im Vorfeld nicht zusammen und besprechen Details. Das ist authentischer. Nur das Thema wird festgelegt und alles Weitere ergibt sich im Dialog. Daher gebe ich zu, dass ich vor dem heutigen Thema Vergebung großen Respekt habe und ein wenig aufgeregt bin, da eigene Erfahrungen mit einfließen. Nach unserem ersten Musiktitel Baum der Seelen von Laura featuring Adrian Winkler und Friends steigen wir ein. Liebe Hörerinnen und Hörer von OS Radio 104,8, zurück in der Gesunden Stunde begrüßt Sie am Mikro Sigi Obergräfenkämper. Ich möchte Ihnen zunächst eine kleine Geschichte von mir erzählen. Eine Geschichte, die meine Haltung in dieser Zeit erklärt. Ein Ruf da nach draußen, ein Ruf, der ganz stark mit dem Griff Vergebung und ganz viel mit meinen Gefühlen zu tun hat. Vielleicht gibt das, über was ich spreche, anderen Menschen Mut und Hoffnung. Das ist mein Anliegen. Im 17. Lebensjahr wurde mir eine generalisierte Angststörung diagnostiziert, die in einer schweren Depression mündete. Jahrzehnte, die Angst regierte, folgten. Erst 2016, als ich mit therapeutischer Hilfe und Arbeit an mir selbst die meisten Erfahrungen als meine Bestimmung annehmen konnte, veränderte sich mein Leben. Ich entdeckte darin Positives. Demut für viele Dinge, die ich bis dahin für selbstverständlich hielt, wurde zu meinem Begleiter und ersetzte negative Gefühle. Was allerdings blieb, ist die Angst vor Kontrollverlust durch Medikationen, Befehle, Einschränkungen, die mir in meinem Prozess des Lebens, das habe ich gelernt, schaden. Konkret hierzu benennen möchte ich meine Medikamentenabwehrhaltung, geboren aus schrecklichen Erlebnissen mit der Pharmaindustrie in meinen schlimmsten Krankheitsphasen. Die Angst vor Substanzen, die mich verändern, meiner Gesundheit schaden und willenlos machen könnten. Diese Abwehrhaltung gehört zu mir und ich muss sagen, Gott sei Dank. Sie gehört zu meinem Leben in Selbstbestimmung und ich sehe es mittlerweile als Geschenk, weil diese Einstellung, dieses tiefe Empfinden rein gar nichts mit Krankheiten zu tun hat. Und noch etwas habe ich gelernt. Ich darf sprechen, ich darf kritisch sein oder eine andere Meinung haben. Der Satz, während den Anfängen, hat sich in meinem Kopf verankert. Daher sind die letzten 3 Jahre eine besonders große Herausforderung für mich und meine Gesundheit. Einhergehend mit dem immer stärker werdenden Gefühl, Dinge tun zu müssen, die mir schaden. Das ist keine Neurose, sondern meine Überzeugung. Immer wieder dabei die Überlegung, welcher Mensch sich anmaßen kann, über meine Gesundheit mein höchstes Gut bestimmen zu wollen. Maskenpflicht, Ausgangssperren, Testen und die angedachte Impfpflicht ließen Ängste wieder hochkommen. Eingriffe und Beschränkungen in meinem über Jahrzehnte erkämpften Recht der Selbstbestimmung. Alle vorgenannten Maßnahmen mögen ein löblicher Ansatz sein, die Welt zu retten, aber ich bin vorsichtig geworden. Vorsichtig geboren aus meiner gesundheitlichen Biografie und ich erlaube mir nachzudenken, zu recherchieren, eine eigene Meinung zu bilden, in der Summe kritisch zu sein. An die aus meiner Haltung entstandenen Ausgrenzungen, den Hass und die Verleumdung, daran werde ich mich nie gewöhnen. Aber ich kann diesen Gefühlen eine Bewertung geben und nicht Gleiches mit Gleichem vergelten. Ein Gespräch mit meinem Freund und Kollegen Klartext-Herausgeber Uwe Altschner hat mich inspiriert, die Vergebung in mein Leben zu lassen und der heutigen Sendung einen Titel zu geben. Herzlich willkommen, Uwe, zu unserer letzten Sendung in diesem Jahr und danke für deinen Beistand.
Hallo lieber Siggi, hallo liebe Hörerinnen und Hörer hier bei OS Radio 104,8. Ich bin jetzt mal gespannt, was jetzt kommt, Siggi.
Wie bist du auf die Idee gekommen, der Vergebung in unserer letzten Sendung für dieses Jahr eine Bedeutung zu geben? Verbirgt sich hinter diesem Begriff für dich viel Menschlichkeit und Emotionalität?
Naja, also zunächst einmal glaube ich, das Thema liegt ja in der Luft, es liegt auf der Hand, es sind jetzt verschiedene Beiträge gekommen in der deutschen Presse, aber auch in der internationalen Presse. In Deutschland hat ja vor mehr als einem Jahr schon der damalige Bundesgesundheitsminister Spahn gesagt, wir werden einander viel verzeihen müssen. Jetzt dann waren es weitere prominente Persönlichkeiten, unter anderem auch Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer, der darüber gesprochen hat, dass man ja jetzt auch mal ja sich entschuldigen müsse beziehungsweise zugeben müsse, dass manches vielleicht nicht so nötig war, aber dass man auch nach vorne schauen müsse. Das heißt, da wird dann auch die Frage letztendlich sehr relevant, was ist denn eigentlich damit gemeint, wenn jemand das sagt, dass er da um Vergebung bittet, beziehungsweise im Beispiel von Spahn ist es ja noch nicht einmal so, dass er persönlich um Vergebung gebeten hat oder auch nur um Entschuldigung, sondern dass er nur den Zustand beschrieben hat, dass die Gesellschaft das werde tun müssen. So, und dann gibt es in Amerika einen Beitrag von einer Professorin, Wirtschaftsprofessorin, Emily Oster heißt sie, und der ist im sehr bekannten Magazin The Atlantic erschienen und sie hat für eine Amnestie plädiert und danach gerufen, weil, und das waren jetzt ziemlich wörtlich dann auch ihre Worte, es wurden zwar falsche Entscheidungen getroffen, aber diese Entscheidungen wurden getroffen, weil man ja so wenig gewusst habe und insofern sei es jetzt an der Zeit auch da, eine Amnestie zu erlassen, zu erklären, dass man im Prinzip jetzt Schwamm drüber, Schlussstrich und dann nach vorne schaut. So, und das hat mich insgesamt auch schon seit einiger Zeit bewegt mich das, weil wir so oder so in dieser Gesellschaft ja eine sehr, sehr tiefe Spaltung erlebt haben. Nicht nur in unserer Gesellschaft, sondern weltweit ist es erkennbar, dass Covid etwas war, was die Polarisierung in der Gesellschaft noch verschärft hat. Die Reaktionen waren umstritten. Einige haben sich sehr schnell von der offiziellen Linie, die auf Angstmache, bewusste Angstmache gesetzt hat, um ein Wohlverhalten, um ein Einhalten der verordneten Maßnahmen zu bewirken. Also wirklich da dieses Instrument, Angst als Instrument, für dich sicherlich etwas, was da ganz besonders schwerwiegend ist, wenn du nämlich an dieser Stelle schon eine gesundheitliche Herausforderung hast. Wenn man solchen Menschen wie dir dann Angst machen wollte, wäre das meiner Meinung nach absolut unmenschlich. So, aber jetzt nochmal zurück zu diesem Aspekt. Das ist etwas, wo wir diese gesellschaftliche Spaltung erlebt haben. Einige haben das geglaubt und andere haben Zweifel angemeldet. Aus welchen Gründen auch immer. Einige haben das aus ihrer beruflichen Qualifikation her gemacht, weil sie medizinische Fachleute waren, Wissenschaftler. Professor Bhakti fällt mir da ein. Ich habe im April oder Ende März 2020 habe ich die 5 Fragen, die Professor Bhakti damals an die Adresse der Bundesregierung oder an die Adresse der Bundeskanzlerin artikuliert hatte, die nämlich hinterfragt haben, was die Bundesregierung so sicher macht, eine so harte, noch nie dagewesene Gangart einzuschlagen, die Bevölkerung vieler Rechte zu entkleiden, weil sie eine Einschätzung gewonnen habe über die Schwere einer Infektionskrankheit. Und da hat Bhakti als jemand, der sich in diesem Bereich Infektionskrankheiten, Mikrobiologie, Hygiene bestens auskennt, der viele, viele Preise hat, da Fragen formuliert dazu, die ich für sehr sachlich gehalten habe. Man kann sie nachlesen und die ignoriert worden sind. Und nicht nur das, er ist persönlich verunglimpft worden. Wolfgang Wodak, Dr. Wolfgang Wodak, ehemaliger Bundestagsabgeordneter, also politisch erfahren, aber auch Lungenfacharzt. Der hatte 2009 die Schweinegrippe-Panikmache nicht nur erkannt, sondern auch aufgedeckt über die Interessenskonflikte, die da geherrscht haben zwischen amtlichen Stellen, wissenschaftlichen Stellen und der interessierten Industrie. Und auch Wodak ist komplett verteufelt worden. Persönliche Angriffe schwerster Sorte. So, das ist etwas, was mit den Menschen geschehen ist, die einfach nur aufgrund von Erfahrungen, die sie gemacht hatten, gewagt hatten, zu fragen, ist das, was wir da jetzt tun, klug? So, heute stellt sich heraus, das war in vielen Fällen möglicherweise gut gemeint am Anfang, aber nicht der Weisheit letzter Schluss. Und insofern war es auch klug, das zu hinterfragen, weil wir ein wirtschaftlich, aber eben auch rechtspolitisch, Demokratie theoretisch und Demokratie praktisch eine Verschärfung der Gesetzeslage in unserem Land haben hinnehmen müssen, die weiter dauert. Nichts von dem ist zurückgenommen worden. Die Exekutive kann heute, indem sie erklärt, es sei ein Notstand gegeben, beliebige Maßnahmen ergreifen und damit die demokratischen Rechte der Parlamente außer Kraft setzen, so wie es gemacht wurde beim Lockdown. Und das ist etwas, wo ich mich dann auch schon frage, ist es klug, in einer solchen Situation um eine Amnestie zu bitten? Und ist es auf der anderen Seite klug, diese Debatte mit einer ja fast schon aggressiven Antwort zu bedenken, die die Gräben unter Umständen weiter vertiefen könnte? Das heißt also auch diejenigen, die glauben oder Anlass dazu haben, dass ihnen Unrecht getan wurde, weil ihre Freiheiten beschränkt worden sind, weil ihre Existenzen zerstört worden sind, müssen natürlich in dieser Frage sich überlegen, wie sie an der Stelle sich artikulieren, um eine Vertiefung nicht noch zu verschlimmern, sondern um letztendlich das zu erreichen, worum es uns allen geht als Gesellschaft, dass wir wieder nach vorne kommen. Das ist eine sehr schwierige Frage. Ich habe keine abschließende Antwort darauf. Aber da diese Debatte jetzt hier so über uns kommt, und ich glaube, sie kommt nicht ganz zufällig über uns, weil natürlich die Situation so ist, dass immer mehr Menschen feststellen, oh, es ist nicht so einfach, wie uns die Regierung das hat weismachen wollen. Die Impfstoffe, die Injektionen, die Impfstoffe genannt werden, die erst deswegen Impfstoffe genannt werden dürfen, weil sie juristisch neu gefasst worden sind, der Begriff Impfstoff, aber die keine Impfstoffe im klassischen Sinne sind, sind nicht so sicher und unproblematisch, wie wir das anfangs gehört haben. Sie tragen schon gar nicht dazu bei, dass die Infektionswellen gebrochen werden, weil die Geimpften, Anführungszeichen, weitere Überträger sind, teilweise sogar, was das Krankheitsrisiko angeht, zeigt sich auch immer mehr, möglicherweise sogar jetzt schwerer belastet sind. Das sind alles Fragen, die in diesem Kontext eine Rolle spielen. Und da geht es dann letztendlich um den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Es geht aber auch darum, dass wir miteinander ins Gespräch kommen und da einander verstehen lernen. Das ist das, was mich dabei umtreibt.
Liebe Hörerinnen und Hörer von OS Radio 104,8, zurück in der gesunden Stunde begrüßt Sie am Mikro Sigi Obergrevenkemper. In der Corona-Zeit hat die Zwischenmenschlichkeit, die Empathie, das Vertrauen und die Gesprächsbereitschaft unter Menschen zu kritischen Themen sehr gelitten. Ich habe das auch in meinem Freundeskreis und selbst in der Familie erlebt. Anhand eines konkreten Beispiels möchte ich darüber etwas erzählen. Menschen, mit denen ich teilweise seit über 60 Jahren befreundet bin, wandten sich insbesondere in den letzten 2 Jahren immer mehr von mir ab und grenzten mich aus. Warum? Weil ich seit Beginn der Pandemie eine kritische Sichtweise auf die Corona-Politik habe, weil ich ungeimpft bin, weil ich gewagt habe, letztes Jahr im November eine Spontandemo mit Uwe Altschnau vor dem Freibad in Bohm zu initiieren, um auf die Unsinnigkeit der Ausgrenzung von Ungeimpften beim Schwimmen unter freiem Himmel aufmerksam zu machen. Ich habe niemanden mit meiner Meinung bedrängt oder versucht, Überzeugungsarbeit zu leisten. Nein. Antworten gab es nur, wenn ich gefragt habe. Ich akzeptiere jede andere Meinung und freue mich auf jedes Gespräch bei unterschiedlicher Positionierung. Das ist mir wichtig. Zu Gesprächen oder einem Austausch ist es leider nie gekommen, obwohl ich immer noch der Sigi bin, den es auch vor Corona schon gab. Hinter meinem Rücken wurde geredet, unsolidarisch, gemeingefährlich, meine Meinung wurde ins Lächerliche gezogen. Auf Geburtstagsfeiern wurde ich ausgeladen mit der Begründung, das lassen die Maßnahmen nicht zu. Ungeimpfte haben keinen Zutritt. Komisch, dass schon wenige Wochen später vieles von den Medien revidiert wurde, aber niemand mit mir darüber sprach. Als meine Schwiegermutter im März 2022 starb, kamen aus diesem Kreis von 14 Menschen nur 3 zum Kondolieren zu uns ins Haus. Wieder die Begründung, die Maßnahmen lassen es nicht zu. Dabei hätte man paarweise uns besuchen können und unserer Trauer beistehen. 2 Freundinnen drückten meiner Frau nicht einmal telefonisch ihr Beileid aus. Das machte mich fassungslos, traurig, wütend, ohnmächtig. Letzte Woche erfuhren meine Frau und ich durch Zufall, dass eine gute Freundin aus diesem Kreis mit Verdacht aus Schlaganfall im Krankenhaus liegt. Jeder aus der Gruppe war informiert, nur wir nicht. Dem Rest der Gruppe wurde, wie wir später erfuhren, untersagt, uns zu benachrichtigen. Mein erster Gedanke war, du trittst aus dieser Gruppe aus, du kündigst die Freundschaft. Da ich gelernt habe, Emotionen sacken zu lassen, tat ich das nicht. Es muss Gründe geben, warum Menschen sich so verhalten. Ist es Angst, Unwissenheit oder was ist das? Uwe, wie würdest du diese Situation mit deinen Erfahrungen als Coach bewältigen oder bewerten? Wie kann ich diese Vorgehensweise vergeben?
Das eine ist die Frage der Vergebung. Dazu muss man sich vor Augen führen, dass dieser Begriff schon mehrdeutig ist. So wie ich es eben genannt habe bei dem Thema Amnestie und dergleichen, da geht es um eine Form von Vergebung oder um etwas, wo um Vergebung gebeten wird, was, das hatten wir jetzt auch bei der Vorsitzenden des Ethikrates, die ebenfalls bei einer Pressekonferenz über die Schäden, die Kinder genommen haben im Zuge dieser Maßnahmen, da jetzt etwas von Selbstkritik geäußert hat, aber auf die Frage nach einer Entschuldigung, ob nicht eine Entschuldigung angebracht sei, das ablehnte, weil dann hieße das ja, man wäre schuldig geworden. Und ganz offensichtlich meint die Dame das im juristischen Sinne. Und da stellt sich die Frage, ist das der einzige Punkt, wo man um Entschuldigung bitten kann? Und ist um Entschuldigung bitten das gleiche wie Vergebung? Kann ich aber unter Umständen manchen gar nicht vergeben, weil ich gar nicht in die Situation komme, dass sie sich mir gegenüber entschuldigen? Also das heißt, wenn ich vergebe, ja, dann vergebe ich. Wenn jemand um Entschuldigung bittet, dann ist das etwas, wo jemand bittet. Jemand, der um Entschuldigung bittet, hat keinen Anspruch darauf, dass diese Entschuldigung, diese Bitte um Entschuldigung angenommen oder gewährt wird. Das ist erstmal das Erste. Denn es gibt Dinge, die sind zunächst einmal mit einem so schweren Vertrauensbruch verbunden, dass es da im Zweifelsfall auch dauern wird und dauern darf, bis da überhaupt nur der Zustand erreicht ist, dass da ein Kontakt möglich ist, dass da eine Kommunikation möglich ist und schon gar ist es etwas, wo eben bei einem moralischen, erst recht bei einem juristischen Vergehen da kein Anspruch drauf besteht. Juristisch hat jemand einen Anspruch, wenn eine Strafe verhängt worden ist, dann kann in derselben Sache keine weitere Strafe verhängt worden und so weiter. Das sind alles Ansprüche im juristischen Kontext. Aber hier geht es um das Zwischenmenschliche. Und da hat diese Frau Birks hat dann schon erkennen lassen, dass sie offensichtlich nicht verstanden hat, wie das im Zwischenmenschlichen ist, dass da sehr wohl eine Entschuldigung angebracht wäre, behaupte ich jetzt mal. Gerade dann, wenn man erkennt, dass Maßnahmen Kinder schwer geschädigt haben. Und zwar Maßnahmen, von denen von Anfang an namhafte, also nicht irgendwelche hergelaufenen, sondern namhafte Experten gesagt haben, oh, Vorsicht, Vorsicht. Es wurde behauptet, dass die Kinder Infektionsschleudern seien und so weiter und so fort. Dadurch sind Maßnahmen verhängt worden, Maskenpflicht, Kinder, die ihre Persönlichkeit überhaupt erst ausbilden durch das Wahrnehmen von Mimik und Gestik, können das untereinander gar nicht mehr, können das im Zusammenhang mit Lehrern in der Schule nicht mehr, weil sie diese Mimik und Gestik nicht mehr klar wahrnehmen können. Alles das sind Aspekte, die sind wirklich von großer Tragweite und da wäre eine Entschuldigung angebracht, selbst wenn es juristisch hinterher da nichts zu ahnden gäbe. Aber der andere Punkt ist der, dass wir auf der Seite derer, die Opfer geworden sind, die Kinder, aber auch die Erwachsenen als Angehörige von Kindern, selbst wenn wir selber uns um unsere Existenz, um unsere Freiheit gebracht sehen, dann haben wir müssen weiterleben, Sigi. Wir wollen weiterleben, wir wollen diese Gesellschaft nach vorne auch wieder entwickeln. Da ist dann die Frage der eigenen Energie, konstruktive Energie, die es dazu braucht, die wird einfach geschmälert, wenn ich etwas hartherzig, will ich das mal sagen, ich bitte das nicht falsch zu verstehen, ich habe Verständnis für jeden, der jetzt hier getroffen ist und sich getroffen fühlt. Nur wir müssen uns klar darüber sein, dass wir da selber was mit uns herumschleppen. Und Vergebung bedeutet für mich jedenfalls etwas, wo ich etwas loslasse. Es ist geschehen. Ich kann das nicht mehr ungeschehen machen. Und insofern vergebe ich Menschen, weil ich annehme, dass sie, wenn sie es wirklich verstanden hätten, nicht getan hätten. Dass also da eine Seele beteiligt ist, die von einem Ego oder von Angst oder von was auch immer übermannt worden ist, die aber selber erkennt, wie sie Unrecht getan hat. Und dieser Seele, der kann ich natürlich vergeben, der kann ich auch letztendlich nicht böse sein. Die Tat ist das, was böse ist. Aber die Person ist nicht böse per se, denn diese Person ist eine Person, die auch ein unschuldiges Kind einmal war, die auch, wenn man jetzt mal das unter religiösen Aspekten sieht, auch Gott gegeben ist, Gottes gleicher Schöpfung ist. Das heißt nicht, dass das, was diese Person verübt, hinterher damit geheiligt ist und gerechtfertigt wird. Schon gar nicht, wenn ich vergebe, als solches damit beseitigt und aus der Welt geschaffen ist. Aber es ist etwas, wo ich erstmal etwas nicht mehr mit mir herumtrage, sondern annehme. Und dann muss ich vor allen Dingen darauf achten, dass ich in eine Situation komme, wo sich so etwas nicht wiederholt. Und darum geht es ja dabei, auch bei der Frage nach der Amnestie. Ja, so, und für dich in deiner Situation mit den Bekannten, das ist etwas, wo ja im Zweifelsfall auch für die daherkommt, die sind ja genauso Opfer geworden wie du. Nicht genauso in dem Sinne, dass jeder hat unterschiedliche Erfahrungen dabei gemacht. Aber auch die haben im Zweifelsfall geglaubt, dass das richtig ist, was sie tun. Und haben sich wirklich da auch letztendlich belügen lassen. Wie viel Selbstverleugnung und Bequemlichkeit dazu gehört hat, das ist immer schwer zu sagen. Aber da zu erkennen, dass auch im Zweifelsfall jetzt diesen Menschen immer klarer wird, dass du viel mehr Recht hattest, als sie es dir zugestehen wollen, ist ja etwas, was ganz offensichtlich auf der Hand liegt. Ob das bei jeder einzelnen Person so ist, keine Ahnung. Aber insgesamt werden viele Menschen jetzt sehen, oh, da war jemand wie der Siggi, der hat die ganze Zeit gerade Linie gefahren, ist nicht ausfallend geworden. Auch die Nummer mit dem Schwimmbad, da ging es ja nicht darum, als du und ich da beide nach dem Aufstand der Anständigen gerufen haben, jene, die sich haben impfen lassen, als unanständig zu bezeichnen oder so etwas. Das ist gar nicht der Punkt gewesen. Das weißt du und das weiß ich, aber das wissen offensichtlich diese Menschen nicht. Sondern der Aufstand der Anständigen war genau das, dass die Anständigen eigentlich einer sinnlosen, weil nicht evidenzbasierten, unsinnigen Ausgrenzung von Einzelnen, in diesem Fall den Ungeimpften, und das waren ja nicht nur wir, das waren ja auch andere, verwehrt haben, eine Tätigkeit im Freien, wo kein Infektionsrisiko herrscht, auszuüben. Unabhängig von der Frage, ob ich geimpft bin oder nicht, muss ich erkennen, dass das Unsinn ist. Und wenn ich da schweige, ja, dann allerdings ist die Frage, ob das anständig ist, durchaus angebracht. Aber nicht, dass jemand unanständig ist, nur weil er eine andere Haltung hat wie ich, sondern wenn er jemand anders die Rechte beschneiden lässt, nehmen lässt, ihn ausgrenzen lässt. Und dazu zu schweigen, das ist etwas, was wir gerade als Deutsche in der Situation ohne weiteres nicht mehr hätten erleben dürfen, meine ich. Jedenfalls, da hätten wir lernen müssen, dass es genau diese kleinen Ausgrenzungen sind, die nämlich klein anfangen und sich hinterher in alles Mögliche auswirken können, weil diese Dinge, die bekommen eine Dynamik, die sich hinterher auch nur noch schwer kanalisieren und steuern lässt. Das ist ja genau dieser Aspekt dabei. Und das macht es so problematisch. These are the times that try men's souls. Over the course of our nation's history, the people of America have rallied bravely whenever their rights of men have been threatened. Today, a new crisis has arisen. The massively retarded NPC Armageddon, or the mRNA, has been pushed as a burdensome vax on the population under the guise of COOF transmission reduction. Citizens, hear me out. This could happen to you. Well, let me tell you a story of a man named Fauci on a tragic and fateful day. He put millions in his pocket and with Pfizer and Moderna filled the whole world with mRNA. Well, did that jab ever work? Oh no, it never did work. And our fate is still unlearned. What a pity. Pfizer lied. We tried to fly the speed of science. It's the jab that never did work. Now all day long, Tony lied on TV stations saying science is run by me. We can't afford even 1 gram of dye and say goodbye to your autonomy. Well, did that jab ever work? Oh, no, it never did work. And our fate is still unlearned. Good old Fauci, Pfizer lied. We tried to fly the speed of science. It's the jab that never did work. They bought all the media. They locked Wikipedia. They fired you for thinking straight. Such a blatant conspiracy, they called you delirious, the cult of mRNA. Well, did that jab ever work? Oh no, it never did work. And our fate is still unlearned. Shame and scandal, Pfizer lied, they tried to fly the speed of science. It's the jab that never did work. All the NPCs lined up at vaccine stations, proudly playing Big Pharma's game. And when you're through, they'll give you one more booster. Now you'll never get off of that train. Well, did that jab ever work? Oh no, it never did work. And our fate is still unlearned. No excuses, Pfizer lied. We tried to fly the speed of science. It's the jab that never did work. Tony Fauci will go down as pure abomination with the pussies who pushed it too. Don't forget who was complacent calling rape immunization. No more refunds, your taxes due. Well, did that jab ever work? Oh no, it never did work. And our fate is still unlearned. It's psychotic, Pfizer lie. We tried to fly the speed of science. It's the jab that never did work. Oh, you denizens of Earth, don't you think it's a scandal how they gambled your lives away? Just keep clicking boots and lying, vote for pedos like Joe Biden till you're dying for mRNA. Well, did that jab ever work? Oh no, it never did work. And our fate is still unlearned. We all warned you, Pfizer lied. We tried to fly the speed of science. It's the jab that never did work. It's getting tough to ignore. There's more people dying. Stop denying there's something wrong. And when at last this house of cards collapses,
Take my hand and let's sing this song. Well, did that jab ever work? Oh no, it never did work. And our fate is still unlearned. Lame germ theory, Pfizer lied. We tried to fly the speed of science. Is the jab that never did work? Oh well, did that jab ever work? Oh no, it never did work. And our fate is still unlearned. Pfizer lied. We tried to fly the speed of science. Is the jab that never did? Jab that never did. It's the jab that never.
Uwe, du hast eben schon das Thema Impfen erwähnt. Ich habe mir dazu viele Gedanken gemacht und ja, stelle Dinge fest, wie unter Todesanzeigen plötzlich und unerwartet. Menschen auf meinem Freundes- und Bekanntenkreis erleiden Schlaganfälle, bekommen Herzprobleme, Lungenembolien, Gürtelrose, Autoimmunerkrankungen und so weiter häufen sich. Es erschreckt mich, weil so viele Menschen nicht nur in meiner näheren Umgebung, sondern global davon betroffen scheinen. Ein Phänomen, wie Impfkritiker seit dem Einsetzen der Injektionen zum Besten geben. Da auch unser Team sich eingehend mit diesem Thema auseinandergesetzt hat, Studien mittlerweile belegen, wie schädlich diese Propaganda sein kann, macht es mich trotzdem immer wieder sprachlos, wie ignorant und einseitig Menschen sein können. Uwe, du hast den Nebenwirkungen von Impfstoffen in deinem Blog Altschner Klartext seit über 2 Jahren einen Raum gegeben, Interviews und Gespräche mit Medizinern und Wissenschaftlern auf der ganzen Welt geführt und dir eine Meinung gebildet. Kann man die gesamte Vorgehensweise, speziell das Thema Impfen, was ich jetzt anspreche, mit Verzeihen, Vergeben, Abtun, sich einfach raushalten unter dem Motto, denn sie wissen nicht, was sie tun? Wie siehst du das?
Naja, also der Satz, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun, ist ein Satz aus der Bibel und das ist das, was Jesus Christus am Kreuz gerufen hat. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und das war bezogen auf die Bitte, jenen zu vergeben, die ihn, Jesus, ans Kreuz geschlagen und damit schwer gefoltert haben, unmenschliche Qualen zugemutet haben. Und er hat einfach gewusst, die wissen nicht, was sie tun, denn sonst hätten sie es nicht getan, da auch sie Menschen sind, die Gottes Ebenbild entsprechen. Noch einmal, das möchte ich jetzt hier gar nicht nur im engeren Sinne christlich sehen. Das ist in allen großen Religionen gibt es diese Strömung, die das die Schöpfung als Gott gewollt betrachten. Und jedes Wesen in der Schöpfung gehört danach dazu. Jedes dieser Wesen, vor allem wir Menschen, ist auch dann in der Situation, dass man Sünden begehen kann. Aber diese Sünden werden ganz offensichtlich begangen, selbst wenn sie unter Vorsatz, juristischem Vorsatz begangen werden, in einem Zustand, in einer Form von Persönlichkeitsentwicklung oder Störung, die Ursachen hat, die sehr, sehr tief liegen. Traumata, frühkindliche Traumata, gesellschaftliche Traumata, intergenerationelle Traumata, die über Generationen weitergegeben werden, spielen eine Rolle. So, das heißt also, das Thema Wissen, was man tut, ist genau der Punkt. Da wir nicht sicher sein können, dass das, was wir wahrnehmen und wollen, tatsächlich gut und richtig ist, dass es sich morgen als falsch herausstellen kann, sind wir dazu aufgerufen, äußerste Zurückhaltung zu üben im Hinblick auf das, was wir von anderen erwarten. Wir können unser eigenes Handeln, unsere eigene Position kontrollieren und da sind wir diejenigen, die auch letztendlich die Entscheidungsfreiheit haben sollten. Aber die Auswirkung auf andere, beziehungsweise auch die Erwartung an andere, das ist das, wo wir uns sehr hüten müssen. Und genau da liegt ja auch eine ganz scharfe Abkehr von allen bisherigen Grundregeln, auch in der öffentlichen Gesundheit. Ja, wir haben jetzt eine Situation gehabt, wo man dem Einzelnen abgesprochen hat, dass er in der Lage ist, das Richtige zu tun und zu erkennen und wo man den Staat in die Situation bringen wollte und auch gebracht hat, als Entscheidungsinstanz zu kommen. Das geht jetzt so weit, dass der Staat Eltern das Erziehungsrecht nehmen will, weil offensichtlich diese Eltern nicht mehr wüssten, was gut und richtig sei. Das sind schwerste Eingriffe ins Persönlichkeitsrecht von Menschen. Und da haben wir eine Gewichtsverschiebung erlebt. Und das ist etwas, wo es einfach notwendig ist, innezuhalten. Beim Thema Impfung ist es etwas, wo wir, ja, es ist eben noch einmal, es ist keine klassische Impfung. Wenn wir davon ausgehen, und ich glaube, da ist auch mit geplant oder mit gespielt worden von interessierter Seite. Wer ist da interessiert? Ja, erstmal natürlich ganz sicher die Industrie, die mindestens ökonomischen Umsatz macht, aber möglicherweise ist da auch noch mehr im Spiel. Das muss man sorgfältig prüfen, untersuchen. Das ist schwer zu untersuchen, aber man muss es tun, man muss da hinschauen. Diese interessierten Kreise, die jetzt mal, wenn man die Person Bill Gates mal nehmen möchte als prominente Vertreter, die vor Jahren und Jahrzehnten, 2010 ausgerufen haben, ein Jahrzehnt von Impfstoffen. Das ist eine Anschauung, die wissenschaftlich höchst fragwürdig ist, nämlich, dass sich durch Impfung Krankheit proaktiv beseitigen lässt, ist wissenschaftlich viel fragwürdiger, als es die Öffentlichkeit und selbst die Ärzteschaft gemeinhin glaubt. Es gibt ein wunderbares Buch, Turtles All the Way Down, Vaccine Science and Myths heißt es. Es ist ein Buch aus Israel, es ist 2019 auf Hebräisch erschienen und das nimmt ganz genau unter die Lupe, was ist mit der tatsächlich behaupteten Wissenschaftlichkeit, was ist mit der tatsächlich behaupteten Sicherheit von Impfstoffen und mit der Wirksamkeit auf sich hat. Und das zeigt, dass diese Studien, die da zugrunde gelegt werden, als Begründung hergenommen werden, dass die nicht das halten, was sie versprechen, dass also tatsächlich diese Impfstoffe, beispielsweise jetzt mal in Bezug auf Kinderimpfstoffe, es gibt keinen Impfstoff, der von der amerikanischen CDC, und die ist im weltweiten Maßstab letztendlich federführend für das, was in den Entwicklungsländern, aber auch in anderen Ländern geschieht. Diese Impfstoffe, die da angeordnet worden sind, und heute sind es mehr als 70 Impfungen, jetzt mit Corona noch mehr, die Kinder im Laufe ihrer Volljährigkeit nehmen müssen, um allein dort am Schulleben teilnehmen zu dürfen. Muss man sich mal vorstellen. Keine dieser Impfungen ist je auf Sicherheit gegen ein Placebo, und zwar gegen ein wirklich neutrales Placebo, geprüft worden. Es sind natürlich dort Prüfungen mit Stoffen gemacht worden, die man Placebo genannt hat, also quasi als Ersatzstoff. Aber diese Stoffe waren eben nicht neutral. Die hatten eine Wirkung. Es war eben keine Kochsalzlösung, sondern es war beispielsweise ein anderer Impfstoff. Und dann ist nicht möglich festzustellen, welche Nebenwirkung, die dann entstand, auf den Impfstoff zurückzuführen ist, auf diesen oder auf den anderen, auf eine Komponente des Impfstoffes. Das kann man nur machen, wenn man das mit einer wirklich neutralen Substanz wie beispielsweise Kochsalzlösung tat. Das ist nie gemacht worden. Das bedeutet, wir haben alle ein Trugbild vor Augen, eine Fata Morgana, wenn wir an Impfungen denken, nämlich etwas, was die Forschung, die Menschheit vorangebracht hat. Ich will nicht ausschließen, dass es auch Impfstoffe gibt, die gut und sicher sind. Nur die Behauptung, so wie sie aufgestellt wird, auch von Behörden, dass diese Impfstoffe sicher seien, die lässt sich so im Hinblick auf das, was den Kindern regelmäßig gegeben wird, nicht halten. Und dann kommen wir zu dem Aspekt, dass wir jetzt genetisch veränderte Substanzen injizieren, die, und das haben auch schon Studien inzwischen gezeigt, die vorher befürchteten Risiken, dass sich da eine Übertragung der fremden Gene in das menschliche Genom vollziehen könnte und damit unabsehbare Folgen hat, diese Befürchtungen sind zumindest in menschlichen Zellkulturen in Schweden bestätigt worden. Die sind bestätigt worden. Das heißt, das Risiko, die Wahrscheinlichkeit, dass es eine nicht gewollte Übertragung von fremdem genetischem Material in das menschliche Erbgut gibt, die ist noch größer als vorher schon gewesen. Und wenn wir dann auf die hohe Zahl an gemeldeten Nebenwirkungen kommen, da sind ja nur die Zahlen der Krankenkassen. Ja, das Paul-Ehrlich-Institut behauptet nach wie vor, da gäbe es nicht viel. Aber inzwischen hat selbst das Schwäbische Tagblatt, also eine sehr konservative Zeitung, hat jetzt Kommentare darüber verfasst, dass das auch eigentlich jetzt gar nicht mal sein kann, dass das nicht realistisch ist, dass man da einen Blindflug vollzieht. Das, den Eindruck habe ich auch. So, und dann muss man nur schauen, wie kann das sein, dass wir Anlass zu der Sorge hatten, dass hier etwas gemacht wird, was wir gar nicht übersehen können, deswegen sichtig sein sollen. Diese Befürchtung ist vollauf bestätigt und jeder, der das vorgebracht hat, der hat sich nichts vorzuwerfen. Der hat auch nicht vorgeschrieben, dass andere das nicht machen sollen, wenn sie es wollen, aber der hat für sich das Recht in Anspruch genommen, das nicht zu müssen. Und der hat Recht, darauf hinzuweisen, dass ihm, wenn man die Teilhabe im öffentlichen Leben, im Arbeitsleben, im Schulleben, sonst wie daran knüpft, dass das dann eine ungerechtfertigte Beschneidung von ureigenen Menschenrechten ist. Das ist genau der Punkt und da müssen wir hinschauen. Und das sind Aspekte, die bei der Frage Amnestie, Schwamm drüber, ja, unter welchen Bedingungen lassen wir beispielsweise die Menschen, die das befürwortet haben, teilweise kritiklos befürwortet haben, teilweise sich über Bedenken hinweggesetzt haben, lassen wir die beispielsweise weiter in Amt und Würden? Darüber muss man sprechen, Sigi.
They want amnesty without giving an apology. You gotta be kidding me. Over here there ain't no vacancy. We're the land of the free and the home of the brave. So why did everybody cave? And now they want amnesty without giving an apology. Baby, you're confusing me. Don't see what you see. We're the land of the free and the home of the brave. So why did everybody cave? Be kidding me. Over here there ain't no vacancy. We're the land of the free and the home of the brave. So why did everybody cave?
Don't you ever, don't you ever
Ja, Uwe, ich glaube, es gibt gute Gründe zu zweifeln. Wenn du zusammenfassend sagen könntest, wie wir aus diesem Dilemma womöglich rauskommen könnten, was fiele dir dazu ein?
Sieh, erstmal sehr, wer bin ich, dass ich das wüsste, wie wir da rauskommen? Das ist eine sehr, sehr verfahrene Situation. Aber du meinst das natürlich immer im übertragenen Sinn und wir alle müssen uns diese Frage letztendlich schon stellen. Insofern ist das auch richtig, da wir als Gesellschaft miteinander werden klarkommen müssen. Ich glaube, eines kann man insgesamt sagen. Wir haben erlebt, dass sich die Jahrhunderte, wenn nicht Jahrtausende alten Mechanismen, wie Menschen Gefahr beurteilen, eingeschätzt haben und dann darauf reagiert haben, haben wir über Bord geworfen. Das heißt, eigentlich ist die Gemeinschaft, die Familie als erstes, aber auch der Ort, ja, man rückt zusammen in Gefahr. Und das ist jetzt genau umgekehrt worden, man ist auseinandergetrieben worden. Und das wäre für mich der erste Punkt, wo wir ansetzen sollten. Wir müssen wieder zusammenkommen. Und wenn wir meinen, dass wir vorübergehend nicht zusammenkommen können im Räumlichen, dann müssen wir umso mehr, also wirklich verschärft mit einer, würde ich sagen, schon auch einer gewissen Pflicht bereit sein, uns wirklich Zeit zu nehmen, um zumindest gedanklich diskursiv ins Gespräch miteinander zu kommen und dabei zusammenzukommen. Das heißt, wir müssen uns wirklich Mühe geben, zuzuhören. Wir müssen Raum geben, Bedenken zu äußern. Und die mögen im ersten Moment ja abwegig sein. Ich halte die Bedenken, dass wir durch ein in der Luft übertragbares Virus die gesamte Menschheit gefährden können, halte ich für abwegig. Sie kann trotzdem richtig sein, diese Sorge. Und deswegen muss ich da zuhören. Ich habe auch immer zugehört, ich habe immer genau hingeschaut. Aber ich habe auch auf der anderen Seite, glaube ich, einen Anspruch, beziehungsweise tun wir als Gesellschaft gut daran, wenn man deine, meine, andere Bedenken über diese Maßnahmen, dass die gehört werden, dass darüber nachgedacht wird, dass man darüber Meinungen austauscht, dass man ein Recht hat, auch eine Antwort dazu zu bekommen. Eine Antwort, die auf mehr deutet als auf nur, ach du schon wieder oder die Tagesschau hat's gesagt oder die Bundesregierung hat's gesagt. Entschuldigung, aber selbst die Regierung, ja, also das heißt diese Verlagerung aus der lokalen, aus der familiären Zelle auf die Regierungsebene. Diese Regierung ist politisch abhängig, die ist wirtschaftlich abhängig, da gibt es Einflussnahmen, es hat x Skandale gegeben, wo die Regierung bzw. die dort Tätigen sich gegen die Interessen derjenigen gestellt haben und verhalten haben, die sie vertreten. Das ist immer wieder der Fall. Das heißt, warum vertrauen wir einer abstrakten Instanz wie der Regierung, anstatt zu schauen, wie kommen wir denn vor Ort miteinander klar, und manchmal wird es schwierig, da muss man im Augenblick wieder die Tür aufmachen, frische Luft reinlassen, auseinandergehen, aufhören zu debattieren, wenn es zu hitzig wird, aber trotzdem das Gespräch wieder aufnehmen. Das haben wir alles versäumt und da müssen wir, glaube ich, wieder anknüpfen. Wir müssen miteinander ins Gespräch kommen. Ja, wir werden verzeihen müssen, aber wir werden zugestehen müssen, dass sehr viele Menschen in gutem Glauben Dinge getan haben. Wie auch ich mir für mich in Anspruch nehme, dass ich Dinge, die ich tue und sage, in gutem Glauben äußere, tätige. Und noch einmal, die können falsch sein. Die können sich im Nachhinein als falsch herausstellen. Dafür muss ich dann bereit sein, die Verantwortung zu tragen. Aber es ist in gutem Glauben. Und wenn ich diesen guten Glauben abspreche, dann wird es schon schwierig. Das ist manchmal, ist es so, dass man Anlass hat, an bestimmten Personen, an bestimmten Instanzen zu zweifeln. Nur auch dort muss man sehr, sehr zurückhaltend sein. Erstmal gilt die Unschuldsvermutung und zweitens ist es dann hinterher die Frage, welche Konsequenz würde dann daraus erwachsen? Und noch einmal, da erwächst die Konsequenz meiner Meinung nach, dass jeder Mensch Fehler machen kann, auch schwere Fehler machen kann und dass es Gründe gibt, die einen Menschen dann dazu bringen, im Zweifelsfall sich auch ja seiner Macht zu ergeben, Gier, Macht, Geilheit, das sind alles Faktoren, die gibt's natürlich. Es gibt auch noch Schlimmeres, aber das ist ja nicht das, was wir im Alltag miteinander auszufechten haben. Da sind es ja alltägliche Kontakte. Die Frage zur, wie wir uns zur Regierung verhalten, wem wir da Kompetenzen übertragen oder nicht, da würde ich sagen, es ist die Rückbesinnung auf die lokale Ebene viel, viel stärker als bisher. Ja, Globalisierung, das gibt es alles, aber im Zweifelsfall schaffen wir da Strukturen, die uns die Möglichkeit hinterher Einfluss zu nehmen, immer weiter nehmen. Na, wenn wir die WHO, die abhängig ist von Industriegeldern, die abhängig ist von Strukturen, die wir gar nicht mehr kontrollieren können, wenn die, da jetzt wenige Leute entscheiden sollen, wie wir uns zu verhalten haben, weil irgendjemand, im Zweifelsfall sogar ein laborgezüchtetes Virus entfleuchen lässt, absichtlich oder aus Versehen, ist ja auch egal. Ja, das sind ja Aspekte, die da alle eine Rolle spielen. Und das sind Dinge, wo ich sage, Rückbesinnung auf die lokalen Strukturen. Das ist das, was ich glaube, was uns allererstes fehlt und wo wir daran arbeiten müssen.
Uwe, ganz herzlichen Dank für deine Ausführungen und das Gespräch. Bevor wir uns von den Hörerinnen und Hörern verabschieden, spiele ich noch einen Musiktitel und zwar We Are von Haven.
Das war die 57. Ausgabe der Gesunden Stunde hier bei OS Radio 104,8. Wir danken Ihnen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, für Ihr Interesse. Wir, das sind Sigi Obergriffenkämper und ich, Uwe Altschner, die wir die Sendeverantwortung für diese Sendung hatten. Wir kommen wieder am 6. Januar 2023, wenn Sie wollen. Danken möchten wir insbesondere unserem Kollegen Frank Paul für die vielfältige Unterstützung bei der Erstellung dieser Sendung, beim Zusammenschneiden, bei der Playlist, bei all dem. Frank, du bist ein unverzichtbares Teil unseres Teams in der gesunden Stunde. Vielen Dank für all dein Wirken. Dank auch an die Kolleginnen und Kollegen von OS Radio 104,8 für die Bereitstellung des Sendeplatzes im Rahmen des Niedersächsischen Landesmediengesetzes. Noch einmal, diese Sendung ist sicherlich kontrovers in ihren Inhalten. Genau das soll sie auch sein. Das, was wir befördern möchten, ist die Debatte, ist die Auseinandersetzung mit Positionen, aber ist auch das Hören von Positionen. Und dass wir das hier bei OS Radio 104,8 können, ist ein großes Geschenk. Dafür sind wir dankbar. Wir wünschen Ihnen frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und wenn Sie uns nachhören möchten, können Sie das auf den Plattformen, wo Sie Ihre Podcasts hören. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Anchor FM. Suchen Sie nach Die gesunde Stunde. Sie über Griffenkämper und Uwe Altschner sagen Dankeschön für eine Bewertung, denn das hilft auch anderen, unsere Sendung besser zu finden.
God bless you.